wenn der Grundstock stimmt und du an die Sache glaubst, die da kreiert wird, das ist ein Produkt oder was auch immer es ist, wird es einem so viel leichter fallen, wirklich jeden Morgen mit einem Lächeln zur Arbeit zu gehen und so viel leichter auch fallen, einfach gut in einem Job zu sein.
Baby Gut Business. Was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit Ann-Kathrin Schmitz.
In dieser Folge erwartet euch mal wieder eine riesengroße Portion Motivation und Inspiration. Ich habe Claudi getroffen, eine Frau, deren Karriere ich schon seit Jahren beobachte, bewundere und mir selber zum Vorbild nehme. Und ich will gar nicht zu viel rumquatschen jetzt, sondern ihr erfahrt gleich sehr detailliert, welche Station sie durchlaufen hat, was ich persönlich daran so besonders und spannend finde. Und ja, sie hat wirklich einige Tipps für den eigenen Karriereweg in petto und mit uns geteilt. Und wir haben so ein bisschen über die Anfänge vom Bloggen bzw. von dem Übergang von Bloggern zu Influencern gesprochen, wie sie das aus ihrer Perspektive wahrgenommen hat, was das mit ihrer Karriere gemacht hat, wie sie das für sich genutzt hat, wie sie heute aber auch Social Media und Self-Branding betreibt im Netz und was ihr dabei wichtig ist. Und nicht zuletzt, wie sie sich wegen der Corona-Krise aus einem sicheren Job dann jetzt letztendlich nochmal selbstständig gemacht hat. All das und noch viel, viel mehr jetzt in der Folge. Viel Spaß. Es gibt einen ganz neuen Werbekunden bei Baby Gut Business und das ist Bruna The Label. Und ich freue mich sehr darüber, denn die stellen nachhaltig und ethisch korrekten Gold- und Silberschmuck her. Der Link zum Shop ist www.brunathelabel.com. Findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Es gibt nämlich auch eine ganz schöne Gründungsgeschichte dazu. Helena und Simon, die beiden GründerInnen, haben auf ihrer Weltreise einen Stopover in Tahiti gemacht und sind da zufällig auf dem Markt auf Perlen VerkäuferInnen aufmerksam geworden, die Perlen verkauft haben, die nicht der Norm entsprechen. Das heißt, die zu groß oder zu klein oder in deren Augen vielleicht zu hässlich waren. Zu Hause in Deutschland haben sie dann eben mit diesen Perlen angefangen, ihr eigenes Label zu gründen. Und die Perlen, diesen Perlenschmuck, den gibt's immer noch. Findet ihr zum Beispiel unter den Bestsellern auf der Website. Mittlerweile sind viele weitere Styles und Kollektionen dazugekommen und das Besondere ist wirklich, dass hier mit recycelten Materialien gearbeitet wird. Das heißt, 18K Gold und 925er Silber. Ich habe mir in Vorbereitung auf diese kommende Zusammenarbeit mit Bruna selbst 3 Styles aus dem Online-Shop bestellt und war natürlich am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil ich trage eigentlich nur echt Gold. Aber es hat mich tatsächlich überzeugt, weil ich habe den Schmuck unter der Dusche getragen und nicht nur einmal und ich kann keine Veränderung feststellen. Das heißt, der ist wirklich langlebig. Mein Favorit ist übrigens die Venice Necklace. Das ist so eine Coin Necklace in Gold. Die ist unfassbar schön und ich habe auch die passenden Ohrringe dazu. Kann ich auch sehr empfehlen. Seit April ist Bruna The Label klimaneutral und ja, was ich in dem Zusammenhang noch spannend fand, echt Gold aus Minenproduktion ist eine richtige Umweltbelastung. Das war mir persönlich gar nicht klar, dass wirklich Menschenrechtsverletzungen und Biodiversitätsverlust, also so Entwaldung, Verschmutzung von Gewässern, Regenwaldzerstörung und so weiter, alles auf das Konto von Gold aus Minenproduktion geht. Und deswegen greife ich wohl auch in Zukunft häufiger zu so einer Alternative, kann ich euch sehr empfehlen. Bruna The Label, ihr findet den Shop in den Shownotes. Claudi, ich bin ganz aufgeregt und freue mich sehr, dass du meine Podcast-Gästin bist heute.
Und ich freue mich so sehr, dabei sein zu dürfen.
Ja, es war ja eigentlich schon überfällig, hätte man sagen können. Für mich auf jeden Fall.
Für mich auch.
Du bist ja sozusagen einer der ältesten Hasen im Social Media und im Fashion Business und passt deswegen irgendwie ganz besonders gut, finde ich, zu diesem ganzen Baby Gut Business Kosmos vor allem. Und bei dir ist ja auch super viel passiert in den letzten Jahren und das wollen wir heute mal so ein bisschen aufarbeiten, würde ich sagen, und versuchen da mal so ein paar Learnings abzuleiten. Bevor wir jetzt irgendwie zu deinem aktuellen Business kommen, was auch mega, mega spannend ist, lass uns mal so ein bisschen rekapitulieren, was eigentlich in den letzten Jahren passiert ist, weil ich kenne dich zum Beispiel noch aus der Le Mats-Zeit.
Ja, krass, das war lange her.
Ja, es ist super lange her. Super, super lange her.
Was sind das jetzt? 10 Jahre? Sowas?
Ja.
11?
Ja.
Ja, sowas, ja.
Guck mal, wie lange wir uns schon im Internet rumtreiben.
Na, siehst du. Mir ist das neulich aufgefallen, weil Instagram ja 10 geworden ist, ne? oder? Hat's nicht Instagram, hatte doch 10-jähriges Jubiläum.
Ja.
Und dann dachte ich wieder, krass, wenn Instagram schon 10 ist, macht es natürlich auch Sinn, dass ich jetzt 35 geworden bin.
Ah.
Dementsprechend, ich treibe mich schon lange im Internet rum, das stimmt.
Ja. Magst du ein bisschen beschreiben, wie das damals war? Also du bist du bist ja nicht in Berliner Kindl oder so, ne? Du bist ja schon irgendwie woanders groß geworden und hast es dann irgendwie, beschreib mal so ein bisschen deinen Werdegang.
Also ich bin im schönen Schwarzwald geboren, habe da klassisch Abi gemacht und bin dann nach Heidelberg zum Studieren und habe wirklich anfänglich Lehramt studiert, weil ich irgendwie dachte, das war so die easy Option. Man kennt das ja, man hat irgendwie Abi gemacht, man weiß nicht, wohin mit sich mit 18. Und ich mochte immer Deutsch und Englisch in der Schule ganz gerne und deswegen habe ich einfach Deutsch und Englisch auf Lehramt angefangen. Habe dann aber gemerkt, dass man natürlich auch als Lehrerin irgendwann auch unterrichten muss. Und so kam es dann auch im Praxissemester, wo es mir dann davor echt gegraust hat, weil es dann wahrscheinlich in irgendein Dorf gewesen wäre, um Heidelberg herum. Und das war so der absolute Horror für mich. Und deswegen habe ich beschlossen, nach Australien zu gehen und dort mein Praxissemester zu machen.
Oh, wow.
Das habe ich dann eben auch getan und bin dann da so reingerutscht in diese ganze Fashion-Branche und ins kreative Schreiben. Ich habe angefangen, als Freelancerin für diverse Magazine zu schreiben und habe dann eigentlich auch da gemerkt, ganz ehrlich, ich glaube, es ist besser für alle Schüler und Schülerinnen da draußen und auch für mich, wenn ich keine Lehrerin werde. Genau.
Und sehr selbstreflektiert an der Stelle.
Genau, das war dann schon klar. Und dann bin ich einfach klassisch zurück nach meiner Australienzeit, habe mein Studium fertig gemacht, habe das dann auf Magister umgeschrieben. Und das war gerade so die Zeit, in der so vor allem in den Staaten die ersten Blogs aufkamen. Und es gab Blogspot, das war quasi so ein Backend-System, wo man selber seinen eigenen Blog programmieren konnte. Ich glaube, Tumblr gab es damals schon so ein bisschen. Und es war einfach so total spannend, weil ich natürlich in Heidelberg auch so alleine war mit meiner Mode, mit meinem Mode-Fable. Und das war einfach für mich so ein super toller eine Ausdrucksmöglichkeit, einfach darüber zu schreiben, was ich gut finde und über Mode zu schreiben, mich da ein bisschen auszutauschen. Und deswegen habe ich damals eben meinen eigenen Blog gemacht. Der hieß Cloud44. Und den habe ich, weil 44 meine Lieblingszahl ist. Und über Branding und so hat man sich natürlich damals noch gar keine Gedanken gemacht, ist klar. Und dann habe ich den wirklich in 3 Tagen selber bei mir im Bett in Heidelberg programmiert und habe dann angefangen, so kodieren zu lernen und habe mir da irgendwie so solche Foren durchgeguckt. Und darüber bin ich dann eben in diese kleine deutsche Blogger-Szene reingerutscht, die damals wirklich aus so 10, 15 Leuten nur bestand. Jessie Weiss war natürlich schon mit dabei, Stil in Berlin war schon mit dabei, mit der Marie Scherpe, die Jungs von Dandy Diary waren mit dabei. Und nach so einem Jahr Bloggen hat dann eben Katja Schweizberger Limatz übernommen und hat mich dann mit reingeholt quasi.
Ganz kurz für die, die jetzt gar nicht wissen, was das ist.
Stimmt.
Es ist eigentlich, kann man sagen, das erste deutschsprachige Modeblog-Netzwerk. Also es gab dann nicht dieses Prinzip, eine Bloggerin zeigt irgendwie ihre Outfits, sondern es war irgendwie so ein Kollektiv aus Frauen.
Ja.
Und das war damals aus meiner Perspektive, ich war ja Nutzerin oder Rezipientin in dem Moment, so der Blog oder die Website, die man so in seinem Tab immer offen hatte und die man wirklich täglich angesteuert hat. Also das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, aber das war wirklich das Nonplusultra. Und ihr wurdet später auch von Boda Media gekauft, glaube ich, soweit ich mich erinnere. Und wer war da alles dabei? Jessie von Jonelle, also die kennt man mittlerweile auch unter einem anderen Pseudonym.
Genau, Jessie von Jonelle und Julia Knolle haben Limatz damals gegründet. Das wurde dann eben von Boda aufgekauft. Und nach ein paar Jahren haben die eben beschlossen, dass sie sich anderweitig orientieren wollen. Und dann hat Katja Schweizberger, die damals auch eine Bloggerin war, das übernommen, quasi als Hauptperson. Und ich war eben dann die rechte Hand von ihr so gesehen. Und dann dazu gab es eben dann noch mehrere Autoren und Autorinnen oder andere Bloggerinnen, die da eben mitgemacht haben, in diesem Netzwerk dann eben auch. Und das war natürlich schon damals so der größte deutsche Modeblog. Und man muss auch sagen, es war auch vor Social Media. Deswegen, was du ja meintest, dass man früher diesen Tab offen hatte und den refreshed hat, das kam natürlich daher, dass wir so 6 bis 8 Artikel am Tag geschrieben haben und veröffentlicht haben. Und damals gab es natürlich noch kein Instagram und keine Push-Nachrichten oder sonst was, die dir angezeigt haben, wann neue Artikel veröffentlicht werden. Und deswegen hat man das damals noch so gemacht.
Ja, wie war das denn so als Pionierin sozusagen auf dieser Modeblogger-Bühne Und vor allem, wie hat sich das finanziert damals, wenn es noch keine Werbekooperation über Social Media gab, worüber sich die meisten Blogger jetzt finanzieren?
Genau. Also finanziert hat sich es damals auf jeden Fall schon über Kooperationen. Also wir hatten dann klassische Blog-Kooperationen, ne, wo Brands für Artikel gezahlt haben. Wir haben ja damals auch noch alle Fotos richtig schön mit der Spiegelreflexkamera selber gemacht, die wir überall rumgeschleppt haben. Also für alle älteren Bloggerhasen da draußen, wir wissen, der Struggle war real, dass man immer mit so einem 5-Kilo-Gepäck rumgerannt ist, mit einem Laptop und einer Spiegelreflex und noch einem Handy und sonst was. Das ist natürlich heute mit diesen großartigen Smartphones viel einfacher. Aber ich glaube, es war damals vor allem diese Zeit, dass es so eine paar Handvoll Leute gab, die eben sehr digital unterwegs waren und die es sehr genossen haben, dass man eben sehr schnell mit kurzen Strecken quasi Artikel online stellen kann und Sachen posten kann. Und das ist natürlich im Vergleich zu damals, wie die Online-Redaktionen von den Magazinen gearbeitet haben oder wie der klassische deutsche Journalismus gearbeitet hat, war das natürlich ein riesiger Unterschied, weil da einfach die Mühlen noch ein bisschen langsamer gemahlen haben. Und das war vor allem damals so ein bisschen auch so ein Clash dieser Frage, was ist Journalismus heutzutage? Ist Bloggen Journalismus? Welche Kredibilität haben diese Menschen überhaupt, dass sie etwas ins Internet stellen und andere Leute das lesen? Ne? Also ich glaube, da ist wirklich in dem Moment so ein bisschen die alte Welt und die neuen jungen Rebellen sind so aufeinander geprallt.
Ich kann mich noch an Vogue-Artikel erinnern, in denen dann so despektierlich darüber gesprochen wurde, genau. Die dann wiederum aufgegriffen und kommentiert wurden. Ganz spannende Zeit auf jeden Fall.
Und eigentlich war es halt total schön, weil diese ganze Blogger-Bewegung, die ja weltweit stattgefunden hat, das war eigentlich so der Anstoß dafür, dass Menschen eine Stimme bekommen haben und ihre Sicht auf die Dinge publizieren konnten und von anderen Menschen eben gelesen wurden oder rezipiert wurden. Und was man ja heutzutage, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, weil natürlich fast alle auf Instagram oder auf irgendwelchen anderen Social-Media-Netzwerken unterwegs sind, wo das ja gang und gäbe ist, ne? Dieses Raussenden und Empfangen von Informationen. Und es ist dann auch zum Teil egal, ob es jetzt ein ausgebildeter Journalist ist oder ein ausgebildeter Politiker, der sich dazu äußert, zu irgendwelchen Themen. Und das war aber damals wirklich der Grundstein. Und der Grundstein wurde dadurch gelegt, durch eben diese Blogs.
Ja. Super toll. Ich hatte letztens noch das Gespräch mit einer Freundin, die auch so ein bisschen schwimmt, was sie jetzt nach dem Studium machen soll. Ich glaube, die schlimmste Zeit ist fast die nach dem Studium und gar nicht die unbedingt nach dem Abi. Also so war das auf jeden Fall bei mir, in der man irgendwie ja den Druck auch hat, jetzt endlich mal Geld verdienen zu müssen, so mit Mitte 20 vielleicht. Und sie sagte auch so, ey, mein Herz schlägt eigentlich auch fürs Schreiben und für den Journalismus, aber ich habe ja gar keine journalistische Ausbildung. Und da habe ich noch total interveniert und habe sie gesagt, du, guck mal, ich habe Journalismus studiert, ne? Ich könnte jetzt hier praktisch richtig vom Fach sprechen, blöd gesagt, und halte auf dem Papier stehen, dass ich das sogar belegbar gelernt habe. Aber das ist bis heute keine geschützte Berufsbezeichnung und keine offizielle. Jeder kann, wenn er gut schreiben kann und wenn er versteht, was eine gewisse Zielgruppe gerne rezipiert und wie er es rezipiert, kann sich Journalist oder Journalistin nennen. Und go for it, probier es doch einfach aus. War ja nie einfacher. So. Und dieser Demokratisierungsgedanke, auch in der Modewelt, hat mich ja auch damals motiviert, das mit Farina irgendwie anzustoßen.
Schön.
Deswegen, und ich kann auch gut nachvollziehen, als du sagst, du saßt im Bett und hast Blogspot programmiert. Same here.
Same, ja. Wo man dann irgendwelche Farbcodes geändert hat, ne? Nummer 24 war dann blau und Nummer 25 war dann rot.
Ich suche mal als Teaser für diesen Podcast, suche ich mal ein altes Bild von dem Header raus, den ich gebaut habe. Das ist unglaublich, wie das aussah. Also das war so crappy, aber damals war das toll. Ich habe so Rosen drumherum gebaut und so unglaublich.
Ich glaube, das wäre heute schon wieder Gen Z-Ästhetik, ehrlicherweise. Ich glaube, ich muss mal meinen Club für die Vorheader auch suchen. Das war... Ich glaube, das war auch in 5 Minuten getan, so gefühlt diese Collage in Anführungsstrichen.
Genau, so Collagen hat man gemacht. Nee, such mal raus, dann packe ich das mit dazu. Das sind tolle Best-Practice-Beispiele aus dem Jahre 2000.
Ja, aber ich glaube, es war auf jeden Fall einfach eine spannende Zeit, weil damals hat sich einfach wahnsinnig viel getan und natürlich so alt etablierte Systeme und Vorstellungen, wie gesagt, von was ein Medium ist, wurde damals einfach ganz krass aufgebrochen. Und ich muss sagen, ich freue mich bis heute noch total damals dabei gewesen zu sein und da mitgemacht haben zu dürfen.
Und was hat dann dazu geführt letztendlich, dass ihr das Projekt, ich sag mal, eingestampft habt? War das nicht mehr lukrativ oder was waren die Hintergründe?
Das war ehrlich gesagt eine Entscheidung von Burda selbst. Wir hatten da gar nicht so viel Mitspracherecht. lukrativ war es. Also es war super rentabel. Die Klickzahlen waren im Vergleich natürlich zu den Online-Magazinen damals auch super, super gut. Das sind dann letztlich bei solchen Konzernen, wie man es kennt, immer solche Interna, die manchmal für viele keinen Sinn ergeben, die dann aber trotzdem durchgezogen werden. Und genau, für mich ist es ja dann weitergegangen zum Interview-Magazine, wo ich komplett den Online-Auftritt neu aufgesetzt habe und hochgejazzt habe, sag ich jetzt mal. Das war auch eine sehr spannende Zeit, weil ich einfach auch sehr nah mit diesem Print-Magazin noch zusammengearbeitet habe. Das ist natürlich auch nochmal eine andere eigene Dynamik, ne? Wenn die Print-Redaktion mit der Online-Redaktion zusammenarbeiten muss. Und von da aus bin ich dann eben zu Refinery29. Das ist weltweit das größte Online-Magazin für Frauen, was in New York gegründet wurde. Und das habe ich in Deutschland aufgebaut und später auch noch in Frankreich.
Ja, man hört so ein bisschen raus, mehr oder weniger dieses früher war alles anders. Du hast ja schon gesagt Blogspot und ich kann mich noch an Seiten wie lookbook.lu erinnern und eben Tumblr. Also das waren die, ich sag mal, Wachstumstreiber und die Plattform, die dir zu der Zeit irgendwie auch Reichweite gebracht haben.
Total. Ja, ne? Man muss auch sagen, dass zum Beispiel Lookbook.lu war damals riesig und ganz viele, sag ich mal, jetzt heutzutage ja Influencerinnen, die heutzutage auf Instagram erfolgreich sind, haben anfangs ihren Traffic durch Lookbook.lu bekommen.
Das also durch klassische Webseiten.
Ja. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen heutzutage. Heutzutage gehen die Kids ja immer nur, es gibt nur Instagram und TikTok und das war's. Aber früher gab es doch noch viel mehr.
Ja, jetzt hast du gerade schon ich wollte vorsichtig nach deinem Alter fragen. Aber ich habe sehr das Gefühl, dass du eine Person bist, die sich extrem, die schon sehr, sehr viel gemacht hat, die viel gesehen hat und die sich aber auch immer sehr schnell transformieren konnte. Und du hast jetzt sozusagen auch viele dieser Social Media, also von diesen statischen Social Media Plattformen damals, eben die wir gerade genannt haben, bis heute hin zu TikTok, immer irgendwie da ja auch bis am Ball geblieben. So, fällt dir das schwer? Und also wie machst du das?
Nee, also ganz ehrlich, ich bin jetzt 35 und was mich, glaube ich, schon immer ausgemacht hat, war eine sehr starke Neugier. Also ich bin ein Mensch, mir wird auch sehr schnell langweilig oder vergleichsweise schnell langweilig. Das heißt, ich suche einfach immer neuen Input, neue Inspiration und damals dieses Gefühl zu haben, dass man selber einen Blog programmieren kann, das fand ich so cool, weil ich jetzt nicht die technisch versierteste Person eigentlich bin, ich bin eigentlich eine sehr stark kreative Person. Und ich glaube, das hat damals so einen Kick bei mir ausgelöst, dass ich gesagt habe, so, hey, wenn ich das einmal kann, kann ich das immer wieder. Und so hat sich das über die Jahre weitergetragen. Und es ist wirklich so, sobald eine neue App kommt, ob es jetzt irgendwie TikTok war, was aufkam, oder Snapchat, oder jetzt in der Pandemie irgendwelche Hausparty-Apps oder wie das alles hieß, da habe ich schon so den Anspruch, dass ich da gerne sofort mal reingucken möchte, weil ich auch einfach ein großes Faible habe dafür, die jüngeren Zielgruppen zu verstehen. Weil ich glaube, meiner Meinung nach, wenn man die jüngeren Generationen versteht, dann versteht man auch die Zukunft so ein Stück weit oder kann sich ausdenken, wo die Zukunft für uns alle hingeht. Und ich finde es einfach wahnsinnig faszinierend zu schauen, was zum Beispiel jetzt Gen Z irgendwie gerade inspiriert und wo sie sich informieren und wie sie denken und was sie für Träume und Wünsche und Sorgen haben. Und dazu gehört es eben auch, vor allem in meinem Job als digitale Medienexpertin mittlerweile, einfach auch am Ball zu bleiben. Und ich glaube, was ich auch damals gesehen habe in der Zeit, als dieser krasse Clash kam zwischen, sage ich mal, den alteingesessenen Journalisten, die einfach sich nicht verändern wollten, ne? Die wollten nicht was Neues lernen, die wollten nicht selber Fotos machen, die wollten sich nichts beibringen, was irgendwie neu und digital war. Und ich habe das damals schon nicht verstanden. Ich habe damals geschworen, so will ich nie werden, wenn ich älter bin. Jetzt bin ich älter, so ganze über 10 Jahre älter. Und ich muss mit Stolz sagen, dass ich nicht so geworden bin. Also ich bin immer noch sehr weltoffen und das finde ich auch ganz gut. Und
das
man
stimmt.
Muss auch sagen, wenn man im digitalen Bereich erfolgreich sein will, muss man wirklich sehr anpassungsfähig sein. Weil es kann morgen eine neue Plattform hochkommen, es kann morgen eine neue App hochkommen. Und wenn man da eben einfach erfolgreich sein will, muss man einfach sich damit auseinandersetzen und den extra Effort machen und sich eben da reinfuchsen.
Das ist witzigerweise irgendwie ein Teil unserer beider Arbeit, würde ich behaupten, den man so gar nicht valued irgendwie, ne? Also ich lese auch jeden Tag so viel. In meinem Kopf passieren ständig irgendwelche Transformationsprozesse. Ich bin gezwungen, wenn ich Marken und Medienhäuser beraten will, das auch zu wissen. Also es wird von mir erwartet. Und das ist irgendwie so ein bisschen Arbeitszeit, die ich gar nicht wirklich mir selber anrechne häufig. Also diese ganzen, diesen Austausch jetzt zum Beispiel auch hier im Podcast, das ist tatsächlich auch häufig
Arbeit.
Arbeit.
Ja, aber es ist natürlich, weil es bei dir intrinsisch aus dir herauskommt, ne? Deswegen empfindest du es nicht als Arbeit. Und ich glaube aber, wie gesagt, ich komme auch noch aus so einer Zeit, ich weiß nicht, viele kennen das vielleicht noch und viele auch nicht. Es gab früher auch sowas wie MySpace, was damals im Nachhinein echt coole Plattform war. Sowas wie Facebook meets Spotify meets, also es kam irgendwie ganz viel zusammen. Und MySpace war von allen auf den nächsten Tag einfach weg, verschwunden. Ja. Und ich glaube, alle, die MySpace noch kennen, haben, glaube ich, das immer noch so im Hinterkopf, dass es ja rein theoretisch könnte es auch Instagram morgen nicht geben oder TikTok morgen nicht geben.
Ja, wir hatten es ja mit TikTok, ne? Diese Debatte, wird das in den USA überhaupt weiter verfügbar sein, ne? Ich glaube, das ist mittlerweile auch häufig eine politische Frage.
Ja, und ich glaube, deswegen ist es umso wichtiger, einfach flexibel zu bleiben und wandelbar zu bleiben.
Jetzt bist du ja selber auch in sozialen Netzwerken vertreten, als Persönlichkeit des öffentlichen Internetlebens, sag ich jetzt mal. Und ich folge dir natürlich schon länger und habe immer das Gefühl, dass du dir bei deinen Posts und Stories extrem viel Mühe gibst. Die Texte sind immer sehr tiefgründig, die sind lang. Man merkt halt auch, dass du Journalistin bist, am Ende, dass du gut schreiben kannst so und dass du Wert auf Ästhetik legst. Dann machst du Wochenrückblicke und so weiter. Also ich weiß selber, wie viel Arbeit da drin steckt, deswegen muss ich das mal so unterstreichen. Welchen Stellenwert hat Social Media in deinem Leben und warum machst du das? Also oder verdienst du da selber auch Geld drüber? Was ist also die Motivation so ein bisschen?
Es ist irgendwie ganz lustig, weil ich natürlich schon so lange auf Social Media vertreten bin, dass ich ein Leben mir ohne das gar nicht mehr vorstellen kann. Also natürlich anfangs zu Limatz-Zeiten, als dann irgendwann Instagram aufkam, hat es einfach ganz klassisch zum Job dazu gehört. Bei allen anderen Jobs dann eben auch. Und jetzt ist es mittlerweile so, nach 10 Jahren bin ich da einfach selber so eine kleine Instagram-Persönlichkeit geworden. Und das gehört irgendwie auch dazu. Und es ist einfach so, also zum einen ist es natürlich auch eine Definitionsfrage. Man definiert sich natürlich trotzdem auch ein Stück weit über sein Social-Media-Ich. Ich weiß, dass möchten viele jetzt nicht hören und viele verneinen das auch immer, aber es ist einfach so, wenn jemand einen, sag ich mal, relativ großen Instagram-Kanal hat, kommst du gar nicht mehr umhin, dass auch, dass das eben eine Wirkung auf dich selber als Person hat. Bei mir ist es einfach so, ich habe das Glück, dass ich finanziell davon nicht abhängig bin, deswegen kann ich mal mehr, mal weniger machen. Mittlerweile verdiene ich auch Geld damit, weil ich seit letztem Jahr auch aktiv einfach Geld dafür für Postings nehme, für Kooperationen, hinter denen ich stehe, für Brands, die ich irgendwie gut finde und für Kampagnen, die ich gut finde. Aber wie gesagt, das habe ich davor irgendwie nie gemacht, weil mein eigentlicher Hauptjob ja ganz woanders immer lag und es heute auch noch so ist.
Aber ist bei mir übrigens ganz genauso.
Genau.
Ganz also genau so.
Und ich glaube, deswegen macht es ist natürlich für mich einfacher. Es wird ja immer viel über Authentizität gesprochen auf Social Media. Und ich glaube, es ist natürlich für jemanden wie dich oder mich einfach, in Anführungsstrichen, authentisch zu bleiben, wenn du deine Miete nicht zahlen musst von Instagram, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und was eben diese, also was meine Inhalte da angeht, ich glaube, das mache ich auch sehr immer, sag ich mal, tagesformabhängig. Aber die langen Texte natürlich und die langen In-Depth-Gedanken kommt natürlich einfach aus meiner journalistischen Tätigkeit. Ich kann das halt nicht ablegen. Ne? Also ich habe natürlich schon einfach einen eigenen Anspruch an mich, wenn ich etwas poste, dass die Leute da ein Stück weit was mitnehmen. Also sei es Inspiration oder sei es einfach Entertainment, wie zum Beispiel mit den Wochenrückblicken, die, by the way, 2 Stunden dauern, um die hochzuladen. Das denkt man immer nicht.
Habe ich mir schon gedacht.
Ja, du weißt das natürlich.
Wie hoch ist deine Bildschirmzeit?
Ach, hoch.
Weißt du das?
Hoch. Bestimmt 6 Stunden am Tag.
Super interessant. Ich habe letztens in der Gruppe gesessen und man kann mittlerweile auch über Instagram seine Instagram-Nutzungszeit sehen. Natürlich kannst du das irgendwie auch über die, aber wenn man kein iPhone hat, konnte man das, wusste ich jetzt nicht, wie man das über ein Android-Betriebssystem irgendwie auslesen kann, wie viel Zeit man auf diesen einzelnen Apps verbringt. Aber du kannst es mittlerweile, schaut mal in eure Einstellungen.
Ja, und, das ist schockierend.
Und schaut mal, wie viel Zeit man auf Instagram verbringt. Das ist schon echt schockierend, wenn man überlegt, dass du den Wochenrückblick alleine 2 Stunden irgendwie hochlädst.
Genau. Aber das ist einfach, das kann ich, glaube ich, nicht ablegen, weil ich einfach natürlich, ich war so lange Chefredakteurin, also damals bei Interview Magazine, dann bei Refinery, dann kam ja noch Weiß dazu. Und ich denke einfach in Formaten. Also ich denke einfach in Content-Formaten. Das ist so, wie mein Gehirn gepolt ist und funktioniert. Und ich denke halt eben in Geschichten. Und so habe ich auch mein eigenes Social Media ich immer betrachtet. Es sollte nie um mich als Person per se gehen oder um wie ich aussehe oder meine Looks alleine. Das wird mir persönlich nicht reichen.
Ja. Würdest du die These unterschreiben, dass man selber immer vielleicht auch ein bisschen Teil eines sozialen Netzwerks sein muss, um dahingehend auch den Sinn und Zweck an Marken oder Medienhäusern oder auch im Journalismus irgendwie zu verstehen und weiterzutragen?
Ja,
also dass man selber partizipieren muss, um das komplett zu durchdringen am Ende?
Ja, ganz klar. Und zum Beispiel, als ich mal bei meiner letzten Stelle Forschungsgespräche geführt habe, war das zum Beispiel ein ganz krasses Kriterium von den Bewerbern und Bewerberinnen, wie sie Social Media nutzen, ob sie damit versiert sind, welchen Menschen oder Brands oder Magazinen und Medien sie da folgen. Weil das ist natürlich, wenn du im redaktionellen Bereich arbeiten willst oder wenn du generell einfach heutzutage bei einem Brand arbeiten willst, kommst du um Social Media einfach nicht mehr drumrum. Das heißt nicht, dass du jetzt selber unbedingt per se einen großen Instagram-Kanal mit deinem Gesicht brauchst, aber du solltest dich auf jeden Fall schon auskennen, weil das einfach Teil des Status quo heutzutage ist. Und es gibt einfach ganz, ganz wenige Berufe, sag ich jetzt mal, in denen Social Media im entfernten Sinne keine Rolle mehr spielt.
Eine Sache, mit der ich mich aber gerade so wieder verstärkter beschäftige oder auseinandersetze, ist, wie bekomme ich da aber auch eine Grenze gezogen im Alltag? Und wenn du sagst, du bist einfach auch viel präsent, selber als Person mittlerweile und musst aber irgendwie auch noch ganz normal arbeiten, wie schaffst du da so eine Art Balance? Setzt du dir wirklich Grenzen? Sagst du, hey, ich nutze es jetzt nur noch x Stunden oder hältst da wirklich Track drauf oder machst du das einfach so ein bisschen, also wie geht's dir auch damit vielleicht mental?
Also ich glaube, es ist wie bei allen Menschen, hat natürlich manchmal mental einen größeren Einfluss auf einen, manchmal steckt man das irgendwie alles besser weg. Es ist natürlich auch immer abhängig, wie man sich selber gerade fühlt. Ne? Wenn man selber gerade eine schwierige Phase hat und dann auf Social Media sieht, dass alle irgendwie glücklich sind und einen Job nach dem anderen weg abstauben und man selber zum Beispiel hat vielleicht eine Absage bekommen, das macht natürlich schon was mit einem. Und ich sage immer, Social Media ist eigentlich wie dieser never-ending Pausenhof, ne? Also dieser Schulpausenhof, wo du ständig unter die Nase gerieben bekommst, wer jetzt irgendwie die bessere Tasche hat oder das bessere Butterbrot oder irgendwie geilere Sachen mit der Mami macht am Nachmittag. Also ich glaube, da ist keiner vorgefeilt. Meine Social Media Balance kommt einfach daher, dass ich mich natürlich jetzt in meinem Alter auch, habe ich eine gewisse Reife erlangt und kenne mich natürlich selber auch viel, viel besser als noch vor 10 Jahren. Und man muss auch ganz klar sagen, dass ich wenn du jetzt meine Freunde fragen würdest, vor 8 Jahren ungefähr war ich nur am Handy. Also es gab da auch schon ab und zu mal Streit im Freundeskreis, weil ich natürlich einfach so absorbt war von dieser ganzen Welt. Und das war auch Teil meines Jobs ganz arg, damals noch bei Lehmatz und Interview vor allem. Und das musste ich dann auch erstmal lernen, dann eben zum Beispiel bei einem Vino mit einer Freundin dieses Handy einfach mal wegzulegen und einfach mal umzudrehen auch, ne, dass man diese ganzen Nachrichten da nicht sieht. Und ich glaube, was mir immer ganz wichtig ist im Leben zu gucken, am Ende des Tages kann ich mir abends noch in den Spiegel gucken und will ich die Person sein, die ich an dem Tag war. Und ich möchte einfach auch eine gute Freundin sein, die zuhört und die wirklich in dem Moment präsent ist und die nicht ständig irgendwie abgelenkt ist. Und deswegen habe ich da wirklich auch aktiv an mir gearbeitet, dass das eben nicht mehr so häufig vorkommt. Und heutzutage kann ich ganz klar sagen, ich gebe mir da keine strikten Zeiten vor oder so, weil ich ganz genau weiß, ich habe manchmal so Wochen, da habe ich mega Lust, irgendwelche Formate zu kreieren oder ne, bei meinen Followern was mitzuteilen oder ich schreibe dann irgendwie nachts einen Text runter, wenn mir irgendein Gedanke gekommen ist. Und das ist dann, wie du ja auch schon sagtest, dann keine Arbeit mehr für mich, obwohl es natürlich Stunden einnimmt. Und genauso weiß ich, dass wenn ich mal eine Woche habe oder zwei, wo ich es einfach nicht fühle, wo ich nichts zu sagen habe, wo ich vielleicht das
nichts
Leben
zu auch senden hast, dann einfach mal.
Nichts zu senden, dann muss ich ganz ehrlich sagen, es ist auch mal okay, die Klappe zu halten.
Ich glaube, das ist total verrückt.
Ja. Ich glaube, das ist das, was ganz viele Leute, die auf Social Media aktiv sind, auch nochmal lernen müssen. Man muss wirklich nicht zu jedem seinen Senf dazugeben. Man muss auch nicht jeden Tag was zu senden haben. Es ist auch mal okay, einfach mal mit sich zu sein und mit dem echten Leben zu sein. Und ich glaube, das wird manchen Leuten auch ein bisschen ganz gut tun. Das mal
absolut.
Zu
Wenn dieser Podcast rauskommt, Claudi, bin ich schon wahrscheinlich 2 oder 3 Wochen in meiner persönlichen Social-Media-Pause. Ich mache das erste Mal, lösche ich wirklich alle Apps, auch ein bisschen im Selbstexperiment. Ich habe schon häufiger lange Zeit nicht gesendet, also das fällt mir überhaupt nicht schwer. Ich empfinde das eher als eine sehr entspannende Zeit in meinem Leben, weil ich dann wirklich produktiver bin, auch in meinem Arbeitsalltag. Aber ich habe noch nie auch den Empfangsmodus ausgestellt, sodass ich wirklich auch nichts mehr von anderen Leuten empfange und gar nichts mehr mitbekomme. Und ich bin sehr gespannt, was das gerade mit mir macht. Future Annie, ich, die das gerade ja schon tut. Und will danach vielleicht auch echt noch mal ein bisschen meinen eigenen Konsum hinterfragen und gucken, ob das was verändert mit
der eigenen. Das ist
mit
so interessant, ne? Ich hatte das auch. Also erstmal toll, dass du das machst. Ich bin total gespannt zu hören, wie es dir damit ergeht. Ich habe das ehrlich gesagt immer im Urlaub. Ich merke so im Urlaub, wenn ich so den Tag 1, 2, vielleicht noch 3, hänge ich echt noch viel am Handy, weil ich dann so das Gefühl habe, so, oh mein Gott, ich will nicht verpassen, irgendwie, was so abgeht in der Welt. Und dann aber nach so Tag 3 bin ich glücklicherweise so entspannt, dass es mir dann auch total egal ist, ob ich irgendwas verpasse oder ob ich irgendwelche Nachrichten nicht antworte. Aber das kommt natürlich auch mit der Zeit und auch mit dem schon so lange online sein.
Gehen wir mal ein bisschen noch weiter in deinem Karrierestrahl sozusagen. Du hast ja schon gesagt, du bist dann bei Refinery29 gelandet. Und ich habe in einem anderen Interview von dir gehört, dass du eigentlich der Underdog im Bewerbungsprozess um deine eigene Position da warst. Was hat es damit auf sich gehabt? Und wie hast du es trotzdem gerockt?
Du, ich habe es gerockt, ehrlich gesagt, indem ich einfach ich war. Und indem ich einfach wirklich ich selbst war. Das kann ich ganz gut behaupten. Ich war damals auch bei Interview angestellt und man kennt das ja manchmal, diese Situation, wo man irgendwie gar nicht diese Gravitas der Situation versteht, ne? Und einfach so völlig unverblümt in irgendeine Situation reingeht und sich nichts dabei denkt und dann einfach wahnsinnig man selbst ist, weil man gar nicht so viel gar kein Kalkül dahinter steckt oder gar keine Strategie oder man gar nicht so aufgeregt ist. Und genauso ging es mir eben mit dem ersten Vorstellungsgespräch bei Refinery. Ich wurde von einem Headhunter angesprochen, der extra dafür nach Deutschland kam, um eben Menschen zu headhunten, die eben Refinery hochziehen sollen hier in Deutschland. Und das habe ich irgendwie ganz gut gemacht. Und dann so 2, 3 Monate später hatte ich dann eben das Meeting mit den beiden CEOs. Und da bin ich so unverblümt reingegangen, weil ich eigentlich auch total abgehetzt war und irgendwie das eigentlich auch wirklich nur so spannend fand und wichtig fand, dass eine Marke und eine Medienmarke vor allem wie Refinery29 nach Deutschland kommt. Und ich weiß noch, dass der letzte Satz, den ich zu denen gesagt habe, war, hey, es ist mir eigentlich auch egal, ob ich den Job bekomme. Ich finde es einfach nur geil, dass ihr nach Deutschland kommt. So, und es ist wichtig, dass ihr nach Deutschland kommt. Das habe ich auch wirklich so gemeint. Und lange Rede, kurzer Sinn, der Werbungsprozess ging 1,5 Jahre. Es waren wirklich viele Assessment Center, es waren wahnsinnig viele Interviews, wahnsinnig viele Videocalls. Ich wurde einmal nach New York auch eingeflogen dafür. Und ich war insofern der Underdog, dass ich für so eine große Aufgabe noch relativ jung war. Ich bin gerade, also als wir gelauncht haben, bin ich gerade 29 geworden. Das heißt, als wir den Interviewprozess angefangen haben, war ich 27. Und es ging ja auch nicht nur darum, sag ich es mal, einfach eine Plattform zu launchen und Content zu erstellen, sondern das Unternehmen musste auch gelauncht werden, es musste positioniert werden, die ganze Brand musste kreiert werden. Das ist natürlich einfach ein riesiger Unternehmensapparat, der noch dahinter steckt. Und da waren einfach sehr viele hochkarätige Menschen mit mir im Rennen für diese Position und ich habe sie dann bekommen.
Und warst du dann auch ab und an, also ich meine, wenn man dann so einen Job bekommt und man weiß, dass man, du hast ja schon gesagt, dass du eigentlich auch eher die Kreative bist und musst dann irgendwie in dieses Unternehmerische auch irgendwie rein, gab es Situationen, wo du dich auch mal überfordert gefühlt hast und dir
total
gedacht hast,
also,
oh mein Gott, bin ich der Sache hier überhaupt eigentlich gewachsen?
Also als ich gemerkt habe, dass die Gespräche immer sich intensiviert haben und dass natürlich auch immer mehr, sag ich, Mitbewerber und Bewerberinnen ausgeschieden sind, habe ich natürlich schon gedacht, so, oh Gott, das wird jetzt hier ernst, ne? Und es kann sein, dass ich diesen Job wirklich bekomme. Und als ich den Anruf bekommen habe, habe ich mich wahnsinnig gefreut, aber da ging mir natürlich, ich hatte total die Hosen voll. Also man kann es gar nicht anders sagen, mir ist total die Pumpe gegangen, weil das auf einmal so krass real wurde und auch die Timeline, ne? Also es war dann, ich glaube, ich habe im Januar den Vertrag unterschrieben und im Juni ging alles online. Also das heißt, oder im Februar habe ich den Vertrag unterschrieben. Also wir hatten gerade mal 6 Wochen, um das Team zu suchen und den Content für den Launch zu erstellen, was einfach absolut absurd ist. Für alle, die irgendwie schon mal in einem Medienhaus gearbeitet haben, da weiß man auch, dass es einfach viel längere Vorlaufzeiten gibt. Und ja, und ich glaube, aber was mich das wirklich gelehrt hat, dieses, dass nur erstens, nur weil man etwas noch nie gemacht hat, heißt das nicht, dass man das nicht kann. Zweitens, nur weil man zum Beispiel in eine Box passt, wie ich bin die Kreative, heißt das nicht, dass man genauso ein Verständnis für Business zum Beispiel hat oder für Technik oder für irgendwas anderes. Also man darf sich gar nicht so limitieren auf diese Boxen, in die man sich selber vielleicht reingesteckt hat oder die bislang den Werdegang so definiert haben. Und das Dritte ist, und da halte ich felsenfest, schon seit ich klein bin, dass man wirklich mit viel Dedication, mit viel Passion und mit viel Ärmel hochkrempeln echt sehr, sehr viel erreichen kann und viel mehr, als man sich das vorher immer erträumt hat. Und mein Erfolg bei Refinery ist das beste Beispiel dafür. Ich habe noch nie selber ein Unternehmen geleitet. Ich habe noch nie, also vor allem auch mit Budgets in solchen Millionenhöhen gearbeitet. Und ich habe das gut gemacht und ich habe das gut gewuppt und wir waren nach einem halben Jahr profitabel. Und ja, und jetzt mittlerweile merke ich, dass ich total die gute Businessfrau bin, ehrlich gesagt. Also ich merke sogar, dass ich da, ich bin wirklich mindestens genauso gut eine Businessfrau, wie ich eine Kreative bin. Und das ist etwas, wofür ich total dankbar bin, dass ich die Möglichkeit hatte, das zu entdecken für mich.
Toll.
Und deswegen würde ich allen Menschen da draußen auch gerne mitgeben, dass, wenn man so das Gefühl hat, dass da etwas einem auch manchmal vielleicht so auf einen so zukommt und man weiß gar nicht, wie man vielleicht so ein Forschungsgespräch überhaupt bekommen hat oder wieso diese Opportunity gerade in das Leben tritt. Und ich glaube, immer so, hey, seid offen dafür und guckt mal, wohin euch das führt. Und also ne, nicht limitiert euch nicht selbst dafür, sondern ihr könnt das schaffen. Und selbst wenn ihr es dann nicht schafft, ist es auch nicht schlimm. Dann kann man auch mal nach 3 Monaten sagen, so, hey, war doch nichts für mich. Oder nach einem halben Jahr. Also nicht jede Entscheidung muss ja auch für immer sein. Und ich glaube, wenn man das so verinnerlicht hat, merkt man auch, dass man eigentlich viel freier ist, als man denkt.
Mega. Ich wollte gerade fragen, was würdest du jungen Berufseinsteigerinnen mitgeben? Aber it's already out. Also.
Ja, genau das. Aber natürlich auch einfach wirklich so, hey, setzt euch auf den Hosenboden und macht eure Arbeit. Also was ich schon für schlechte Forschungsgespräche erlebt habe, wo Leute einfach wirklich nicht gut vorbereitet waren, wo man gemerkt hat, die haben sich das einfach schön vorgestellt, hier bei uns zu arbeiten, aber haben sich überhaupt nicht mit der Materie befasst. Und sowas sollte einem wirklich nicht passieren. Also wenn man wirklich Karriere machen will oder wenn man überhaupt mal vielleicht einen ersten Job ergattern will, muss man schon ein bisschen Effort zeigen und einfach wahnsinnig gut vorbereitet sein. Also meiner Meinung nach ist Recherche auch alles und Vorbereitung ist alles. Und je älter man wird und je mehr Expertise man in einem Feld hat, desto mehr kommt man damit auch durch, wenn man mal auf frischer Tat ertappt wird und sich eben nicht vorbereitet hat. Aber das muss man sich erstmal erarbeiten, meiner Meinung nach.
Auf jeden Fall. Worauf hast du bei deinen BewerberInnen am stärksten geachtet, wenn du Vorstellungsgespräche hattest, in der Führungsposition, in der du dann ja auch auf einmal warst?
Also wichtig war mir vor allem, ein sehr diverses Team zu haben. Das gilt natürlich, glaube ich, wahrscheinlich eher als ein Tipp als an alle Führungskräfte da draußen. Weil ich einfach wahnsinnig gemerkt habe auch, wie viel reicher es ein Unternehmen macht und ein Team an sich macht, je mehr verschiedene Charaktere an einen Tisch kommen, verschiedene Ethien, verschiedene Backgrounds, verschiedene Weltansichten. Das bereichert einfach ungemein, in Dialog mit verschiedenen Menschen zu gehen. Und ich bin einfach der größte Fan von diversen Teams. Und bei Bewerber und Bewerberinnen per se war mir vor allem wichtig, dass die ehrlich waren. Also man merkt auch sofort als Führungskraft, wenn du angelogen wirst. Und mir war vor allem wichtig, dass die Menschen ambitioniert waren. Also dass sie irgendwo in einem Bereich eine Leidenschaft hatten. Das heißt jetzt nicht, dass jeder eine Führungsposition sein möchte oder ganz hoch hinaus werden müsste, das meine ich damit gar nicht, aber ambitioniert in dem Sinne etwas zu kreieren, was wirklich anderen Menschen hilft oder eine Vision zu kreieren oder vielleicht nochmal eine Innovation zu kreieren und einfach die Vision und die Passion zu haben, da gemeinsam mit dem Team dafür zu arbeiten und einfach den Input da reinzugeben und die Energie da reinzugeben, weil ich glaube, wir alle vergessen, wie viele Stunden am Tag wir mit der Arbeit beschäftigt sind. Und wenn wir da eben mit Leidenschaft dabei sind, kreiert das einfach eine so viel tollere Energie für einen selbst, für die Führungsposition und für das ganze Team, als wenn da jetzt Leute sitzen, die einfach nur ihre Zeit absetzen. Dann kann daraus gar nichts Gutes kreiert werden, weil die Energie an sich einfach schon negativ ist. Und deswegen bin ich schon drawn in Teams zu Menschen, die einfach sehr mit leuchtenden Augen vor allem sitzen und wo man merkt, dass sie eine Leidenschaft haben für gewisse Themen oder etwas.
Und ich glaube, diese Leidenschaft hat tendenziell jeder für irgendein Thema und ich glaube nicht nur für ein Thema, sondern für mehrere Themen. Man muss sie nur finden, weil ich habe letztens so eine Art kleine Privatberatung mit einer Freundin gemacht, weil die ich eingangs schon erwähnt habe, die so ein bisschen am Schwimmen ist und nicht weiß, wo ihre Reise jetzt hingeht. Mhm. Und ich habe zu ihr gesagt, hey du, und sie ist auch eher, sag ich mal, politisch linksorientiert, würde ich jetzt sagen. Und dann hatten wir irgendwie, ne, also sie will jetzt auch gar nicht unbedingt Karriere bis, weiß ich nicht wohin, auf welchen Ziellevel grad machen, sondern will halt eigentlich nur was finden, was ihr Spaß macht. Und ich habe zu ihr gesagt, ey, du findest das auch, aber du musst wirklich bedenken, gib dich auch nicht mit dem erstbesten Job im Zweifel zufrieden. Wenn du da keinen Vibe hast, also A, wirst du den Job im Zweifel dann auch gar nicht bekommen, weil die Führungskraft in dem Moment ist, oder die HR das ja merkt. Und B, verbringst du ja am Ende die meiste Zeit mit dem Job, den du ausübst. Mhm. Nicht mit deinem Partner, nicht mit deinen Freunden im schlimmsten Fall. Also wir sind wirklich 9 Stunden und das kann uns das ist nun mal durch unser kapitalistisches System, das wir nicht ändern werden in den nächsten Jahren, wahrscheinlich so vorgesehen. Deswegen such dir was, was wirklich auch diese Passion in dir kitzelt. Ja. Weil sonst wirst du nicht glücklich, glaube ich. Also das ist ein großer Faktor für Glück im Leben sogar, um das sehr pathetisch auszudrücken.
Und ich glaube total sogar, dass, also wie du auch sagst, dass in jedem steckt irgendeine Leidenschaft für irgendetwas. Und ich glaube, was man nur auch wissen muss, ist, dass kein Job der Welt wird jeden Tag perfekt sein. Und es wird nie so sein, dass du jeden Tag nur 100.000% die Aufgaben machst, die du toll findest. Ne? Es gibt immer Momente, wo du auch mal blöde Aufgaben hast oder blöde Sachen machen musst oder wo die Woche einfach nicht so cool ist. Aber wenn der Grundstock stimmt und du dich identifizieren kannst mit deinem Arbeitgeber und du an die Sache glaubst, die da kreiert wird, das ist ein Produkt oder was auch immer es ist, wird es einem so viel leichter fallen, wirklich jeden Morgen mit einem Lächeln zur Arbeit zu gehen und so viel leichter auch fallen, einfach gut in einem Job zu sein.
Ganz kurze Werbeunterbrechung für Blinkist. Ihr bekommt weiterhin unter www.blinkist.de/babygutbusiness 25% auf das Jahresabo. Und es gibt News bei Blinkist, und zwar die sogenannten Shortcasts. Und Shortcasts sind Zusammenfassungen von Podcasts, also praktisch Kernaussagen und wichtige Learnings aus etwas längeren Folgen. Und das ist ganz neu in der Blinkist-App. Ich habe mir natürlich selber schon einige angehört. Die sind zwischen 10 und 12 Minuten lang. Manche sind auch nur 9 Minuten, also so wie man es auch von den Blinks von Büchern und Sachbüchern gewohnt ist. Mein Lieblings-Shortcast aktuell ist Erklär mir die Welt. Ich kann vor allem 3 Folgen davon extrem weiterempfehlen. Die erste ist Gedächtnistraining, weniger vergessen mit Bildern. Zweite Folge ist Psychologie des Rassismus. Ist immer noch ein omnipräsentes Thema auch in meiner Welt, mit dem ich mich immer wieder konfrontieren möchte und bei dem ich immer noch Nachholbedarf und viel lernen kann. Und was soll ich mit meinem Leben machen? Wer jetzt Bock auf die App bekommen hat, wie gesagt, www.blinkist.de/babygutbusiness, und da bekommt ihr 25% Rabatt. Jetzt klingt das auch schon fast schon ein bisschen, also es klingt sehr selbstreflektiert und wenn man es jetzt negativ ausdrücken will, sogar ein bisschen abgeklärt, ne? Auf der anderen Seite hast du irgendwie auch eine Sache, die du bereust entlang dieser letzten, weiß ich nicht, 15 Jahre im Arbeitsleben, sag ich mal. Oder irgendwas, was du anders machen würdest?
Also nee, ich bin total dankbar, dass das Leben mir so viele tolle Momente geschenkt hat und mich auf diesen Weg gebracht hat. Weil ich nie, also die kleine Claudi aus dem Schwarzwald hätte nie für möglich gehalten, dass das jemals passieren würde. Aber ich will gar nicht abgeklärt klingen, aber ich habe natürlich einfach schon viel mitgemacht und ich würde auch nichts ändern wollen, denn letztlich bin ich einfach der Meinung, dass jede Erfahrung dich auch stärker macht, insofern du eben aber auch darüber nachdenkst und reflektierst. Und das habe ich natürlich einfach auch in den letzten 2 Jahren verstärkt gemacht. Ich bin jetzt seit Ende des Jahres aus dem Unternehmen ausgetreten, habe natürlich dadurch auch viel mehr Zeit für mich und viel mehr Zeit zu reflektieren. Und da merke ich natürlich schon, dass es auch Phasen gab, wo Sachen nicht so cool liefen oder ich auch schon Chefs hatte, die nicht so cool waren. Und ich natürlich mir schon jetzt die Frage stelle, was wäre passiert, hätte ich früher meinen Mund zum Beispiel aufgemacht oder hätte ich mehr für mich eingestanden oder hätte ich mehr Kontra gegeben. Und letztlich bringt es nichts, retrospektiv darüber den Kopf zu zermartern, aber ich glaube, es ist einfach trotzdem wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, um für die Zukunft zu verstehen, wie man in gewissen Situationen handeln will. Und ich glaube, wenn man mich jetzt so fragt, was ich ändern wollen würde, eigentlich nichts. Das hat mich genau zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Ich bin eigentlich ganz happy mit mir und wo ich auch bin. Aber es ist trotzdem schön zu sehen, wie viel mehr Selbstbewusstsein vor allem Frauen der jüngeren Generation heutzutage haben im Vergleich zu jemandem, der 86 geboren ist wie ich. Also sowas wie Female Empowerment, solche Strömungen gab es damals noch gar nicht. Oder dass man so das Gefühl hatte, dass man als Frau auch einen Platz an diesem Tisch bekommen kann und nicht immer nur die untergeordnete Rolle spielen muss. Oder
gab es da bei dir Situationen in der Vergangenheit, wo du sozusagen als Frau so ein bisschen geclashed bist damit? Oder definitiv gemerkt hast, dass dein Gender gerade eine Rolle spielt?
Ja, massiv. Und es, also vor allem in der Zeit bei Refinery, wie gesagt, ich war relativ jung und habe dann natürlich auch angefangen, auf diese ganzen Konferenzen zu gehen. Ich wurde oft als Speakerin eingeladen. Und da gab es diese klassischen Situationen, dass du halt im Backstage-Raum bist, der Speaker und Speakerin. Und ich bin ja auch eine Person, die sich gerne auch modisch kleidet. Ne? Also ich sehe jetzt auch nicht aus wie so die graue Maus von nebenan. Und dann sitzen da eben die werten Herren und denken halt, dass du jetzt hier die Kaffeebeauftragte bist. Und dich dann eben losschicke, um irgendwie Getränke zu holen. Und in dem Moment, wo du eben sagst, so, nee, ich stehe hier gleich auf der Mainstage und präsentiere vor 5000
nicht
von Leuten.
Nicht dein Ernst, das
ja,
ist krass.
Und denen dann halt wirklich so die Kinnlade runterfällt. Und man muss auch sagen, deswegen betone ich das auch so, es hat sich viel, viel getan in den letzten Jahren, aber es muss ich auch noch viel, viel mehr tun. Und deswegen glaube ich, würde ich es anders machen, dass ich mir noch mutiger bin, noch mehr meine Frau zu stehen und noch mutiger bin, öfter mal auch vielleicht einen Mann zu unterbrechen in einer Konversation, der einen elendlangen Monolog hält. Oder einfach noch mal viel mehr seinen Standpunkt zu äußern, wenn man denkt, dass man so anderer Meinung ist.
Ach, da hatte ich letztens auch, es ist jetzt eine sehr persönliche Situation, also es war schon im beruflichen Kontext, aber ich erzähle es jetzt einfach. Die Leute, die mir im Internet folgen, die halten mich häufig so ein bisschen für unantastbar und eher so für eine Preacherin. Aber ich war eben auch letztens in einer Situation, wo ich selber, obwohl ich das immer so sende und sage, hey, ja, ihr müsst da auch für eure Sachen einstehen und dürft euch da irgendwie, wenn ihr in Situationen seid, wo ihr vielleicht irgendwie auch mal sexistisch behandelt werdet, dann müsst ihr den Mund aufmachen und ich, ohne dass ich die jetzt beschreiben kann und darf, weil die Person kennt man im Zweifel auch, habe ich in dem Moment, war ich so eingeschüchtert, dass ich, weil das eben irgendwie auch eine Person war, zu der ich aufgeblickt habe. Ehrlich gesagt ist das jetzt so ein bisschen vorbei.
Ja,
aber
verstehe
es war
ich, ja.
So immer irgendwie so eine heroische Figur für mich in meinem Leben. Und es hat durch diese komische Situation, hat das alles kaputt gemacht. Und ich war aber auch nicht stark genug, in dem Moment was zu sagen. Und dann habe ich mich ganz schrecklich über mich selber geärgert. Ich habe das sofort gemerkt, als es vorbei war und ich aus der Situation raus war und dachte so, warum hast du nichts gesagt? Bist du bekloppt? Du kannst doch nicht im Internet immer den Frauen so ein Vorbild sein wollen und dann selber in so einer Situation hier gerade total versagen eigentlich. Und dann habe ich dieses Versagengefühl gehabt und dachte, habe mich total selber unauthentisch gefühlt und habe mich über mich selber geärgert. Und dann habe ich das so 3 Tage mit mir rumgetragen, habe das auch x Leuten irgendwie dann erzählt. Also ich musste dann drüber sprechen auch in meinem Freundeskreis, Leute, die auch mit dieser Medienbubble nichts zu tun haben. Und die meinten alle so, hey, du musst dir das aber auch vergeben. Ne? Also, total. Und ich glaube, dieses sich selber als solchen Situationen vergeben. Deswegen, ja, auch uns, vielleicht Claudi, also, weiß ich jetzt nicht, aber definitiv mir ist es vor wenigen Wochen noch passiert, dass ich da auch meinen Mund nicht aufbekommen habe.
Ja.
Und wie gesagt,
und das ist auch okay. Ne? Also was ja nicht okay ist, dass diese Situation überhaupt aufgekommen ist. Das ist nicht okay. Dass du den Mund nicht aufgemacht hast, ist eine Reaktion dessen. Und du bist auch nur menschlich und man kann nicht immer stark sein und man kann nicht immer in jeder Situation die große Kriegerin sein. Aber wo wir halt hinkommen müssen als Gesellschaft, ist, dass solche Situationen einfach gar nicht mehr aufkommen. Und das ist das Wichtige.
Hm. So, back to business auf jeden Fall. Ja. Ui, das war ganz schön emotional. Nee, du hast ja dann, also wie man raushört, bist du auch ein Arbeitstier. Und bist ja auch eine Vertreterin, dass man muss auch was tun, um auch was zu bekommen, unterschreibe ich. Jetzt hast du dich ja auch am Ende ziemlich verausgabt wahrscheinlich bei Refinery 29. War das der Grund, warum du letztendlich gegangen bist? Also so lange ist das ja noch nicht her.
Nee, ehrlich gesagt war eher die Anfangsphase sehr verausgabend, weil so ein Unternehmen hochzuziehen, also die ersten 2 Jahre waren einfach, wie sagt man im Englischen so schön, batshit crazy. Also es war einfach ein super geiler Ride und es war wahnsinnig interessant und es waren krasse Lehrjahre, aber es ging schon einfach sehr, sehr an die Substanz, weil einfach das Arbeitspensum natürlich immens ist. Der Grund war einfach, wieso ich jetzt entschieden habe, also ich habe den Merger mit Weiß noch mitgemacht und das habe ich auch bewusst eben entschieden, weil es ja so selten vorkommt, dass 2 riesige Medienunternehmen in der Größenordnung eben fusionieren. Das war auch eine sehr gute Entscheidung, weil ich da auch nochmal sehr viel gelernt habe. Und dann habe ich einfach entschlossen, dass ich einfach mal eine Break brauche von der Medienbranche, ganz ehrlich. Also nach 12 Jahren Medienbranche und wie gesagt, ich bin weitergekommen, als ich je dachte. Ich wollte immer für einen Tag lang Chefredakteurin werden. Das habe ich schon mit 27 geschafft und habe jetzt eben zum Schluss als Vice President ein riesiges Unternehmen geleitet, global, mit internationalen Teams und riesigen Teams auch. Das hatte ich mir nie für möglich gehalten. Und ich habe einfach aber auch gemerkt, dass die Passion nicht mehr so da ist, wie sie es früher war. Und ich muss ja auch das tun, was ich selber preache nach draußen. Und ich möchte auch wieder jemand sein, die wirklich mit wahnsinnig viel Passion zur Arbeit geht und nicht einfach zur Arbeit geht, weil ich etwas kann oder weil ich gemütlich bin oder weil ich mir das sehr viele harte Jahre erarbeitet habe. Und deswegen habe ich einfach beschlossen, einen ganz krassen Cut zu machen, die Position zu verlassen und mich nochmal neu zu finden, neu zu orientieren, mich neuen Feldern zu widmen, neue Dinge zu tun, auszuprobieren und also gesehen, jetzt nicht eine Karriere an den Nagel zu hängen, weil ich sage jetzt nicht, dass ich nie wieder in der Medienbranche arbeiten werde, aber gerade im Moment möchte ich wieder Passion für etwas haben und den Platz auch räumen für Menschen, die einfach auch sehr viel Passion noch für die Medienbranche haben. Und deswegen...
Das ist schön.
Genau.
Das ist ein schöner Ansatz. Schöne Conclusio. Aber jetzt Hand aufs Herz. Dann hast du deinen Chefredakteurinnen-Job gekündigt und nach all den Jahren, die du ja irgendwie auch ein sicheres Income hattest und so weiter, hattest du keine Angst?
Doch, Angst schon. Also ich glaube, Angst hat man immer, beziehungsweise Angst, also Respekt hatte ich. Ich hatte großen Respekt. Und bei mir ist es so, wenn die Angst so hoch kriecht, dann sage ich mir immer wieder, Angst ist der schlechteste Ratgeber. Und ich habe mir geschworen, dass ich nie aus Angst handeln möchte, sondern immer aus wie gesagt, Leidenschaft und aus, weil ich eine Vision habe und weil ich mutig sein möchte im Leben. Und natürlich war es eine sehr lukrative Position, es war eine sehr bequeme Position, ne? Eine sehr prestigeträchtige Position auch. Ich war ja zum Schluss die letzten 2 Jahre nicht mal nur Chefredakteurin, sondern wie gesagt Vice President für das ganze globale, internationale Unternehmen, also alles, was außerhalb der USA stattfand. Und das ist natürlich eine Position, nach der lecken sich die Finger, viele Menschen die Finger, weil es solche Positionen einfach auch gar nicht so oft mehr gibt. Aber letztlich ist es egal, welche Position es ist oder welches Geld es ist. Es geht immer darum, dass man selber glücklich ist. Und ich bin einfach Mensch, ich möchte mich doch weiterentwickeln und ich habe einfach das Gefühl, ich stagniere in dieser Branche, mit dem Job, in dieser Zeit, auch der Pandemie. Und ich habe einfach noch so viele Ideen und so viele Visionen. Und wenn ich jetzt, wann dann? Und wie gesagt, zurück kann man immer, beziehungsweise die Expertise, die ich ja habe in der Medienbranche, ist mir ja nicht genommen worden durch diesen Job oder durch den Wegfall des Titels, in Anführungsstrichen, sondern die trage ich ja in mir, die verkörper ich ja als Person.
Ja, jetzt hast du ja eigentlich nicht nur diesen Schritt gewagt, sondern du hast diesen Schritt sogar in einer globalen Pandemie gewagt.
Genau.
Was ist die ganze Sache, genau, ja eigentlich doch mal auf die Spitze treibt. Und jetzt hast du deine eigene Interior-Brand.
Genau, ich habe eine kleine Interior-Brand gegründet für nachhaltige Produkte, die per Hand hergestellt werden. Ergo der Name Hand in Hand. Das ist aber ehrlich gesagt ein kleines Side-Project von mir, weil ich ja total der Interior-Liebhaberin bin und ich einfach oft Produkte nicht finde, die ich selber gerne hätte. Und so wurde dieses Projekt ins Leben gerufen, was auch schon während meines Jobs bei Refinery & Vice angesteuert wurde. Das hat natürlich lange gedauert, so ein Brand überhaupt zu kreieren und mit Manufakturen zu sprechen und Produkte zu entwickeln.
Ja, ich muss jetzt gerade einmal ganz kurz interessehalber fragen,
ja,
weil ich glaube, dass viele in einer Festanstellung sind und eventuell genau solche Ideen und Problemstellungen erkennen und sich am Ende vielleicht nicht trauen. Hast du selber schon während Refinery und du wusstest, okay, ich bin hier nicht mehr happy, ich will vielleicht das und das jetzt machen und das soll der nächste Step sein, bist du während der Zeit da, hast du schon den Grundstein gelegt, also hast du schon während des Jobs noch gegründet,
ja,
bist dann raus und konntest direkt anfangen,
genau,
oder warst du wirklich erstmal so, okay, Sabbatical-mäßig, ich mache jetzt erstmal irgendwie 3 Monate gar nichts und dann gucke ich mal, wie ich das jetzt so angehe mit der Gründung?
Nee, ich war schon immer ein großer Fan vom Side-Business oder Side-Hustle, wie ja Sophia Amoruso es nennt. Weil meiner Meinung nach ist es so, dass der Tag genug Zeit hat, nochmal seinen Hobbys nachzugehen oder anderen Visionen oder Ideen nachzugehen. Weil letztlich ist es ja so, der Tag hat 24 Stunden. Wenn man überlegt, dass man 8 Stunden davon bei der Arbeit ist und 8 Stunden für Privates nimmt, hat man locker noch 8 Stunden, die man was anderes machen kann. Und ich habe wirklich Hand in Hand gegründet, oder die Idee von Hand in Hand kam auf noch während der Festanstellung und das hat sich natürlich durch die Pandemie dann verfestigt, weil ich einfach sehr viel mehr Zeit hatte, da abends die ganzen Events weggefallen sind, Kundendinner weggefallen sind, die ganzen Reisen weggefallen sind. Ich habe sehr viele auch aus dem Koffer gelebt. Und mit der ganzen Zeit, die ich jetzt hatte, habe ich mich eben dann für Hand in Hand entschieden und habe da mich einfach reingefuchst und habe Manufakturen gesucht und Hersteller gesucht und Artisans gesucht, die mit mir Produkte entwickeln wollen. Und ehrlich gesagt war es auch einfach Zufall, dass zu der Zeit, zu der ich Refinery gekündigt habe, Hand in Hand, so gesehen in Anführungsstrichen, fertig war zum Launch. Das war jetzt einfach ehrlich gesagt Zufall. Ich hätte das genauso gut auch in der Festanstellung launchen können. Und ich habe aber auch nicht meine Festanstellung für Hand in Hand aufgegeben, sondern einfach für ein sogenanntes Year of Yes, in dem ich einfach sehr viele verschiedene Projekte ausprobieren möchte und Hand in Hand ist eines davon. Lange Rede, kurzer Sinn, was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, wenn man eine Passion hat, auch noch außerhalb des Jobs etwas zu machen, etwas Kreatives oder was auch immer es ist, glaube ich, dass die Zeit auch da ist. Und man kann, was natürlich mit dem Arbeitgeber abgesprochen ist, da einfach auch noch so wirklich so ein Side-Business haben, was man langsam angehen kann, was man einfach mal gründen kann, da mal angucken kann, wie sich das anfühlt. Ne? Also wie fühlt sich das nach 3 Monaten an? Habe ich nach 3 Monaten immer noch die gleiche Passion dafür? Und es gibt ganz viele Beispiele auch aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, wo aus dem Side-Business nach ein paar Monaten oder Jahren wirklich das Main-Business geworden ist. Und das ist ja etwas, was einfach total schön ist. Und deswegen encourage ich wirklich jeden da draußen, wenn ihr Bock habt, noch nebenher zu eurem Job etwas anderes zu machen oder euch auszutoben oder eine Idee zu verfolgen, dann tut das. Ist natürlich zeitintensiv und energieintensiv, aber wenn ihr das wirklich machen wollt, dann ist jetzt genau die Zeit dafür.
Ja, total super. Würde ich, glaube ich, auch bei MitarbeiterInnen immer unterstützen, mittlerweile im Team.
Weil, genau, und ich glaube, es ist natürlich...
Warum nicht?
Genau, es ist, glaube ich, natürlich auch eine Arbeitgeberfrage. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich bei Vice Media Group und Refinery eben eine tolle CEO hatte, die das total verstanden hat, dass ich einfach ein so Input-suchender Mensch bin, dass ich einfach mich auf ganz vielen Ebenen nochmal ausdrücken möchte und ausprobieren möchte und mich selber neu erfahren möchte. Und die, das Unternehmen hat das generell immer als etwas Positives angesehen, wenn Menschen oder also Arbeitnehmer ein Side-Business hatten. Und es muss ich auch sagen, war auch wirklich sehr schön zu sehen, wie divers diese Ideen und Side-Businesses waren. Also von Keramikkunst über eine IT-Schule für Mädchen in New York, über irgendwie einen Travel-Blog, war da irgendwie alles Mögliche dabei. Und es ist auch so cool gewesen, das immer auch zu sehen, was so andere Mitarbeiterinnen irgendwie gemacht haben. Mhm. Aber wichtig ist eben, das auch wirklich mit dem Arbeitgeber zu besprechen, gerade natürlich, wenn man in einer Festanstellung ist, damit klar ist, dass der Hauptfokus natürlich immer noch auf dem Hauptjob liegt, aber vielleicht auch wirklich auch den Dialog zu suchen mit der Führungskraft und wirklich zu erklären, dass es ja etwas Schönes ist, wenn der eigene Mindset sich öffnet und wenn man nochmal andere Eindrücke bekommt und eben dadurch auch bereichert wird als Mensch. Das kann ja nur etwas Positives sein.
Absolut. Und es teacht ja auch nochmal irgendwie Sachen wie Verantwortung und ja, sich schnell in gewisse... Ja, oh Gott. Ja. Apropos, ich habe ein anderes Zitat von dir gelesen, in dem du gesagt hast, in den ersten Monaten der Gründung gibt es keine Work-Life-Balance. Ja. Wie war das denn bei dir?
Also unterschreibe ich auch sofort und ich glaube auch, da muss ich auch so ein bisschen den Finger heben. Ich glaube, in der Hinsicht ist Social Media auch manchmal ganz schön fatal, weil dieses Bild, was oft skizziert wird, dieses glorifizierende Bild der Gründung, ne? Das muss man auch ganz klar in Relation setzen. Also es kommt natürlich auch darauf an, was man gründet. Wenn man jetzt wie ich ein kleines Interior-Brand gründet, dann kann man schon auch noch eine Work-Life-Balance haben. Wenn es darum geht, wirklich ein riesiges Unternehmen dahinzustellen mit mehreren hunderten Mitarbeitern, mit krassen Revenue-Zielen, ist es natürlich schon nochmal eine ganz andere Nummer. Und deswegen ist auch für mich Gründen und Gründen ist nicht das Gleiche. Also gibt es massive Unterschiede. Aber generell ist es so, dass man einfach davon ausgehen kann, wenn man wirklich das gut machen will und man wirklich den Anspruch hat, mit dem gegründeten Unternehmen erfolgreich zu sein, ist es, glaube ich, echt vonnöten, also wirklich auch vonnöten, am Anfang sich da voll und ganz reinzuhängen. Mhm. Und dass man wirklich morgens oder also nachts aufsteht und weil man eine Idee hat und dann zum Handy greift, um sich das sofort aufzuschreiben. Oder wenn halt natürlich jeder Lunch dann irgendwie mit Businesspartnern ist oder mit Menschen, die einem irgendwie für das Business nutzen, ne? Oder wo man sich dann irgendwie austauschen möchte. Und das ist ja aber auch einfach eine schöne Zeit und ich finde, das gehört auch einfach dazu. Und wenn man das gut kommuniziert im Freundeskreis, kann man ja genauso sagen, hey Leute, ne? Es wird jetzt die nächsten Monate turbulent. Ich habe einfach viel weniger Zeit jetzt für euch. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, aber ich gründe hier gerade meinen Traum. Und ich finde, wenn man seinen Traum verwirklichen will, dann sollte man auch wirklich alles dafür geben. Und dazu gehört absolut eben auch, mal ein bisschen länger zu arbeiten oder früher aufzustehen und Gas zu geben.
Aber jetzt war das ja schon eine krasse Umstellung, ne? Von dem ganz gewöhnlichen Arbeitszeiten und diesem vielleicht sehr geregelten Tagesablauf, den du hattest, rein in die Selbstständigkeit und erstmal komplett neue Selbstorganisation.
Ja.
Ich habe ein sehr gutes Beispiel in meinem Freundeskreis. Da hat sich auch jemand gerade, der 12 Jahre in einer Agentur gearbeitet hat, selbstständig gemacht mit einer eigenen Agentur. Mhm. Und mit dem hatte ich letztens ein sehr interessantes, aber auch irgendwie schlimmes, trauriges Gespräch. Und er sagte zu mir, du, ich komme nach fast 6 Monaten, in denen ich selbstständig bin, immer noch nicht wirklich mit dieser Selbstorganisationsaufgabe klar. Weil wenn ich keine 12 Stunden am Tag arbeite, fühle ich mich wertlos. Ich bin es so gewohnt, in meinem Hamsterrad diesen 9-to-5-Job irgendwie aufrecht zu erhalten. Ich kriege mich gar nicht richtig irgendwie selbst organisiert und ich finde das Ende nicht am Ende. So
bisschen. Ja, kann ich gut nachvollziehen, ja.
Wie war das bei dir? Welche digitalen Tools hast du vielleicht auch eingesetzt, von denen also wir uns was abgucken können, um sich da irgendwie besser zu organisieren?
Also, man muss dazu sagen, dass es bei mir ein bisschen anders war, weil ich ja auf dem Papier angestellt war, aber so gesehen habe ich das Unternehmen ja geleitet. Also so gesehen war ich natürlich super selbstverantwortlich und so gesehen auch selbstständig mit meinem eigenen Unternehmen, auch wenn das auf dem Papier nicht mir gehört hat. Und dementsprechend habe ich mit diesem ganzen, diese Selbststrukturierung und sich selbst aufraffen und damit habe ich einfach gar kein Problem, weil das meine Realität war die letzten Jahre. Aber es ist natürlich schon so, dass man, wenn man eben selbstständig ist, einfach wahnsinnig diszipliniert sein muss und einfach ein gutes Zeitmanagement haben muss. Und dazu gehören einfach sehr gut aufgeschriebene und sortierte To-Do-Listen, die auch realistisch sind, ne? Also wo man auch dann nicht
Nur die Hälfte schafft?
Nur die Hälfte schafft oder sich da unrealistische Ziele setzt. Es hilft auch manchmal wirklich da auch Minutenangaben am Anfang dahinter zu schreiben, hinter jedes To-Do, einfach um mal selber zu reflektieren, wie lange wirklich eine Aufgabe dauert. Ne? Also wie lange dauert es, so eine E-Mail zu schreiben oder eine Präsentation aufzusetzen? Man verschätzt sich da ganz gerne mal. Und indem man diese Minuten trackt, lernt man einfach ein besseres Zeitmanagement. Ansonsten arbeite ich super viel mit Asana. Ich glaube, das kennen ganz viele auch. Das ist quasi ein To-Do-Listen-Tool, wo man auch einen Kalender hat, wo man sich als Team gegenseitig To-Dos zuweisen kann, abhaken kann, weiterweisen kann. Das ist vor allem für größere Teams super wichtig. Und es klingt so banal, aber ich bin wirklich eine ganz penible Person, was meine E-Mail-Postfach angeht und was mein Kalender angeht. Also mein E-Mail-Postfach ist wirklich das aufgeräumteste E-Mail-Postfach, das es gibt auf dieser Welt. Mit hunderttausenden Unterordnern. Da habe ich so meine eigene Struktur. Das muss alles ganz klar geregelt sein. Also deswegen finde ich auch jede E-Mail innerhalb von 2 Sekunden. Und mein Kalender ist auch, also da werden zum Beispiel auch To-Dos, die länger dauern, wird der Kalender blockiert, dass man da feste Zeiten sich auch einräumt, dass man diese To-Dos auch schafft. Ne? Also man kennt das ja, Montag fängt an, irgendwann heißt es ja, du musst noch diese Präsi bauen. Denkt man so, ah ja, ich habe ja das Ende der Woche Zeit und schwuppdiwupp sitzt man da am Donnerstagabend. Am
Donnerstagabend, ja. Oh genau, mein Gott.
Man hat noch nicht mal angefangen. Und deswegen,
jedes Mal.
Genau. Sobald man dieses To-Do bekommt, direkt Zeiten im Kalender blocken, ne, und sich dann auch daran halten und sich selber auch vor allem, also für mich ist es gar nicht so, dass es um die Tools geht, weil da ist einfach jeder Mensch unterschiedlich, aber vor allem geht es darum, sich selber gut zu kennen. Ne? Also ist man zum Beispiel eine Morgenperson oder eher eine Abendperson? Ist man jemand, die, also eine Person, die nach dem Lunch eher müder wird zum Beispiel? Also wie tickt der eigene Biorhythmus? Und zum Beispiel, ich weiß, ich bin eine krasse Frühaufsteherin, deswegen habe ich auch zum Beispiel die Anfangsphase des Aufbaus bei Refinebee nur geschafft, indem ich von morgens um 6 bis um 8 am Handy im Bett E-Mails gemacht habe. Na? Also 2 Stunden, während mein Partner noch geschlafen hat, habe ich einfach schon 2 Stunden geackert, weil es für mich einfach eine gute Möglichkeit war, diese Morgenzeit zu nutzen, ohne schon per se am Laptop zu sein, aber dann schon mit einem besseren Gefühl, um 8 Uhr eigentlich aufzustehen. Weil ich weiß, ich habe schon 2 Stunden lang hunderte von E-Mails beantwortet.
Mensch, Claude, du bist echt krass.
Ja, aber das, also wie gesagt, also ich weiß nicht immer, wie die Leute sich das vorstellen, wie diese Jobs sind. Also du hast einfach, ich habe 450 E-Mails am Tag auch. Also okay. Das muss ja irgendwie beackert werden. Aber das meine ich eben. Oder wenn man halt weiß, hey, ich bin eher so eine Abendperson, ich brauche morgens ein bisschen länger, um in die Puschen zu kommen, na, dann einfach auch seine To-Dos oder seine Termine dann auch so zu strukturieren, dass das eben zum eigenen Biorhythmus passt. Mhm. Und da hilft es natürlich auch total, gegebenenfalls vielleicht mit dem Chef oder der Chefin zu sprechen, na, was die Arbeitszeiten betrifft, ob man vielleicht anpassen kann, dass es Kernarbeitszeiten gibt. Das hatten wir zuletzt im Unternehmen, dass man sagt, von 10 bis 16 Uhr müssen alle da sein. Manche Leute können schon um 7 Uhr morgens kommen, manche können bis 9 Uhr abends bleiben, dass dann den überlassen, na, aber dass man einfach so ein bisschen mehr wieder auf die persönliche, die persönliche Beschaffenheit der Mitarbeiter eingeht.
Auf jeden Fall. Ja, wow, ich bin ganz geflasht. Das war auf jeden Fall jetzt noch zum Ende ein richtig tiefer Einblick in die Realität des Arbeitslebens in so einer Position auf jeden Fall.
Ja, also ich
bei mir verlieren die Leute schon immer den Verstand, wenn ich sage, ich kriege 120 E-Mails am Tag.
Ja,
da sind die Leute, da schlackern die meisten schon mit den Ohren und ja gut, ich meine, vieles verlagert sich auch auf Slack und WhatsApp und andere Kommunikationskanäle, genau. Das kann man ehrlich gesagt mittlerweile gar nicht mehr sagen, wie viele Nachrichten am Ende auf einen einprasseln, aber so ist es,
ja,
so ist es tatsächlich.
Und zum Beispiel bei mir war es auch so, dass ich irgendwann auch meinem Team gesagt habe, dass ich gemerkt habe, dass zum Beispiel diese Meetingkultur, ne, es gibt ja so Unternehmen, da wird einfach nur gemietet. Den ganzen Tag gibt's ein Meeting hier, ein Meeting da, ohne dass wirklich da irgendwie was dabei rauskommt. Und zum Beispiel, bei mir war es dann so, dass ich gemerkt habe, dass mich das einfach unruhig macht, weil ich natürlich stundenlang in irgendwelchen Meetings sitze, wo dann keine klare Agenda formuliert wurde oder wo nicht das Outcome rauskommt, was ich mir erhoffe, wenn ich eine Stunde meiner Arbeitszeit eben rausnehme. Und da war es dann einfach so, dass ich einfach irgendwann beschlossen habe, dieses anfängliche Meeting-Geplänkel zu lassen. Ne? Also es wird nicht erstmal 10 Minuten über das Wetter geredet oder über die Pandemie, sondern 2 Minuten und dann let's cut to the chase und lasst uns anfangen, weil es spart einfach Zeit für alle anderen auch. Und ich glaube, ja, einfach, glaube ich, es hilft wirklich, sich mal vielleicht für 2 Wochen so ein Zettelchen daneben zu legen und zu gucken, für welche Aufgaben brauche ich wie lang, wie viele Meetings habe ich jetzt die Woche geführt, die wirklich ein Endziel erreicht haben, ne? Und danach das einfach zu analysieren. Und ich bin ein großer Fan für analysieren und optimieren. Das mache ich eigentlich die ganze Zeit. Und wenn etwas halt nicht funktioniert, dann auch wirklich das am Schopfe zu packen und die Struktur zu ändern und sich eine neue Struktur zu überlegen. Das gilt ja im privaten Zeitmanagement wie auch im beruflichen Zeitmanagement.
Ja, irgendwann geht's auch gar nicht mehr anders. Und ich war jetzt zuletzt auch nochmal an dem Punkt, wo ich so an so ein paar Stellschrauben bei mir da gedreht habe. Ich mache jetzt alle 2 Wochen so eine Eat the Frog-Tag. Da mache ich gar keine Calls und gar keine Meetings. Genau. Und mache, weil ich bin so eine Person, ich lade mir lieber einmal den kompletten Haufen Scheiße auf den Teller und dann arbeite ich den weg, aber dann habe ich wieder 2 Wochen Ruhe. So, ja. Und das habe ich jetzt für mich entdeckt. Oder ich mache zum Beispiel Mitte der Woche auch einen Tag immer, wo ich keine Calls und keine Termine mache, damit ich wirklich abarbeiten kann einfach mal. Genau. Beziehungsweise dass ich zwischendurch auch meinen privaten Kram machen kann, so.
Ja, das muss ja auch gemacht werden.
Das muss auch gemacht werden. Das vergisst man ja immer, dass es auch Arbeit ist.
Genau. Und ich hatte damals eben auch zum Beispiel am Tag einfach 2 Stunden so E-Mail-Slots eingerichtet, ne? Einmal vormittags und einmal nachmittags. Wurde einfach durchblockiert über Wochen und Monate, dass ich dann einfach da halt auf jeden Fall noch ein Stück weit E-Mails machen kann. Mhm. Also sowas hilft einfach. Und wirklich, ich glaube, weißt du, da könnte jeder sagen, so mach einen Tag so. Letztlich muss man sich einfach selber beobachten und selber den Effort machen, sich selber zu analysieren, um dann halt selber zu gucken, was kann ich hier optimieren.
Ja, ich glaube, da hast du jetzt schon die Major Inspo gegeben. Ich fühle mich nämlich irgendwie auch nochmal dazu berufen, zu optimieren jetzt. Ich bin auch noch nicht, ich kenne mich da teilweise, glaube ich, selber auch noch nicht so gut. Beziehungsweise ich neige dazu, mich zu überschätzen.
Ja, aber zum Beispiel, ich bin auch so jemand, nach dem Lunch bin ich einfach müde. Also ich brauche einfach nach so einem Mittagessen, brauche ich so eine Stunde, wo ich Sachen mache, die nicht wirklich Brainleistung erfordern. Ne? Und wenn man das halt weiß, kann man seine Termine einfach ganz anders legen und seine Interviews.
Jetzt haben wir dich ja schon sehr gut kennengelernt. Du bist sehr agil und magst es nicht zu stagnieren.
Oh nee, das ist
bist
Schlimmste.
Du denn trotzdem irgendwie ein Bauchmensch oder hast du jetzt schon wieder was im Kopf, was du ja nach Hand in Hand als nächstes machst? Was können wir jetzt erwarten in den nächsten Monaten?
Also wir können auf jeden Fall einiges erwarten. Wie gesagt, ich mache ja mein kleines Year of Yes, was ich eingeläutet habe, wo ich einfach sage, ich möchte ganz viele Projekte angehen, die ich schon immer machen wollte, für die ich nie Zeit hatte. Und da
Year of Yes, warte, das müssen wir mal festhalten.
Genau, mein Year of Yes. Also ich sage jetzt einfach mal Ja zu ganz vielen Dingen, die ich vielleicht vorher auch noch nie gemacht habe. Die ich aber immer mal ausprobieren wollte oder die einfach, manchmal passiert das ja so als Schoß fallen, ne? Das hatten wir ja vorhin, diese Momente, wo man sich fragt, bin ich dem gewachsen, kann ich das überhaupt? Und da habe ich einfach für mich beschlossen, sage ich einfach mal ja, immer, tendenziell. Und habe es lustigerweise dadurch auch eine Zusage jetzt erst vorgestern bekommen zu einem Job, den ich im Herbst machen werde, für etwas, was ich noch nie gemacht habe, aber mich mega drauf freue. Und es ist wieder mal etwas, wo ich mich neu kennenlerne und neu ausprobieren kann und mutig sein muss und mich neu reinfuchsen muss. Und das tut mir irgendwie gerade ganz gut.
Und in welche Richtung geht das?
Das geht in Richtung andere Aufarbeitung von Content, sag ich jetzt mal. Die ich jetzt gewohnt bin. Genau, und ansonsten sitze ich gerade noch an einer größeren Unternehmensidee, für die ich jetzt bald vor Investoren pitchen werde.
Auch zum ersten Mal?
Auch zum ersten Mal, genau. Das habe ich zum Beispiel auch noch nie gemacht. Wirklich so ein Investor-Pitch für etwas, was mein eigenes ist. Und das ist auch super spannend und da tausche ich mich gerade mit ganz vielen Leuten aus und das ist wahnsinnig spannend, weil ich einfach sehr viel lerne da auch. Ne? Das ist natürlich noch so eine ganz eigene Welt, wie das alles funktioniert. Genau, also ich gründe gerade ganz viel, was aber alles wahrscheinlich erst im Herbst announced werden kann.
Mega. Ich fühle mich irgendwie durch das Gespräch auch total motiviert jetzt.
Das freut mich.
Das hat mir ganz viel Energie gegeben, Claudi.
Ja, und ich glaube, weißt du, das ist das, was wir eigentlich, ehrlich gesagt, alle brauchen nach so einer Pandemie. Ich meine, auch ich hatte meine Hängerchen da zwischendurch und es ist auch total fein und total normal, aber ich merke wirklich, wie gut mir das tut, dieses Jahr jetzt zu nehmen und wirklich mich aus meinem Schneckenhaus rauszutrauen und nochmal wie gesagt, andere Branchen kennenzulernen, mich in andere Themenfelder reinzufuchsen, andere Sachen anzurecherchieren, ne, oder mutig zu sein und immer wieder zu springen. Und ich hoffe, ich konnte ein paar Leute da draußen begeistern, genau das Gleiche zu tun. Und nochmal ganz, ganz wichtig, nur weil ihr immer in einer Branche wart, so wie ich 12 Jahre, heißt es nicht, dass ihr immer da sein müsst. Nur weil ihr einmal schon erfolgreich wart in einer Branche, heißt es nicht, dass ihr auch in einer anderen Branche erfolgreich sein könnt. Und nur weil ihr zum Beispiel bislang eine Box gecheckt habt, zum Beispiel die kreative Person zu sein, heißt es nicht, dass ihr nicht auch eine andere Person auch noch sein könnt und andere Qualitäten in euch tragt. Also ich glaube, man darf nicht vergessen, man entwickelt sich ja als Mensch immer und immer weiter im Leben. Also wieso sollte sich nicht auch die berufliche Situation weiterentwickeln?
Sehr, sehr inspirierend, Claudi. Vielen Dank. Und damit bist du praktisch entlassen.
Ah, danke schön. Ich hätte noch hier stundenlang weiterquatschen können. Ich rede ja sehr viel, wie man merkt. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und vielen, vielen Dank da draußen ans Zuhören. Das weiß ich sehr zu schätzen, dass ihr euch die Zeit nehmt. Und falls jemand Rückfragen habt oder mich erreichen will, am besten immer über Instagram. Da antworte ich immer. Und ja.
Alles verlinkt in den Shownotes.
Alles verlinkt.
Dann wünsche ich dir noch einen weiteren produktiven Tag und wir hören uns.
Dankeschön.
Und sehen uns hoffentlich ganz bald. Mach's gut.
Tschüss.
Kurzer Hinweis noch, bevor ihr abschaltet und wir uns in 2 Wochen wieder hören. Dell Technologies hat es sich zur Aufgabe gemacht, die digitale Transformation in Deutschland voranzutreiben. Und das kann ich theoretisch immer unterstützen. Bei Dell Technologies bekommt ihr für euer KMU, also kleines bis mittelständisches Unternehmen, eine sogenannte End-to-End-IT-Lösung. Das bedeutet Ausstattung mit Hardware, sowas wie Notebooks, PCs und Zubehör, Server, Storage und Cloud-Lösungen, ja, für euren digitalen Arbeitsalltag. Die Beratung erfolgt durch die sogenannten Dell Technologies Experten, die speziell auf die geschäftlichen IT-Herausforderungen geschult sind. Die stellen dann das passende Setup entlang eures individuellen Budgets und auch Businesses zusammen. Was mich besonders überzeugt hat, ist der ProSupport Plus. Das heißt, man hat einen 24-Stunden-Support bei Hard- und Software-Problemen und man kann direkt am nächsten Arbeitstag einen Vor-Ort-Service in Anspruch nehmen. Dell hat sich auch über die Finanzierungsmöglichkeiten entlang der aktuellen, ja, häufig schwierigen Investitionslage bei Unternehmen Gedanken gemacht. Ihr könnt euch praktisch jetzt schon mit Tech-Lösungen ausstatten lassen und die Software implementieren und das Ganze dann zu einem späteren Zeitpunkt bezahlen. Mehr Infos bekommt ihr auf dell.de/KMU-Beratung oder ihr schaut auf der Seite direkt nach der Telefonnummer und sprecht mit einem Dell Technologies Experten direkt.
Lust auf mehr Infos zum Podcast, hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akschmitz.com. Daily Updates gibt's bei Instagram unter Baby Got Business. See you next time.